Halbe Stunde mit Ulrich Commerson im Gespräch.
Heute freue ich mich ganz besonders, euch zur 10. Folge meines Podcasts Halbe Stunde mit willkommen heißen zu dürfen. Denn ich freue mich, dass wir einen ganz europäischen Gast heute haben. Timo Wölken ist heute Abend mein Gast. Timo Wölken ist seit 2016, glaube ich, im Europäischen Parlament. Hat groß Furore gemacht 2018, 19 und die Netzgemeinde in Deutschland zum Aufruhr gebracht durch kluge, wie ich finde, kluge Statements im Zusammenhang mit der Urheberrechtsdebatte. Das Stichwort war Artikel 13, am Schluss wurde es Artikel 17. Alles nicht so ausgegangen, glaube ich, Timo, wie du es gewollt hast, aber zumindest richtig, mal hast du hohe Glaubwürdigkeit und Aufmerksamkeit erzielt. Das ist aber eigentlich gar nicht unser Thema heute. Heute geht es mehr um die Frage der Nachhaltigkeit. Vielleicht hat das eine mit dem anderen ja doch zu tun. Wir wollen ein bisschen über Wasserstoff reden. Mhm. Und da bist du auch zuständig in der Fraktion. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, wie du zu diesem Thema gekommen bist, was dich daran bewegt.
Ja, gerne. Erstmal moin aus Brüssel. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass wir uns zumindest digital sehen. Und ja, tatsächlich, Wasserstoff ist natürlich ein Thema, das uns hier gerade ganz besonders interessiert. Wir haben in der letzten Plenarwoche gerade als Europäisches Parlament unsere Positionierung zum Thema Wasserstoff festgelegt. Wasserstoff ist in aller Munde und tatsächlich kann dieser ganz besondere Stoff sein ganz großes Potenzial ausspielen bei der Dekarbonisierung der Industrie. Deutschland ist ein Industrieland mit guten Industriearbeitsplätzen, die wir erhalten wollen. Gleichzeitig stehen wir natürlich vor der wahnsinnig großen Herausforderung des Klimawandels. Und das bedeutet, dass die Industrien, die wir haben, dekarbonisiert werden müssen. Und dabei spielt Wasserstoff eine wahnsinnig große Herausforderung. Wenn man sich die verschiedenen Industrien anguckt, das werden wir sicherlich im Detail noch machen, mit ganz unterschiedlichen Potenzialen. Und insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt schnell an Wasserstoff bekommen und an Wasserstoff kommen. Und ein Punkt, der mir, der aber auch dem Europäischen Parlament dabei sehr wichtig ist, ist, dass es nicht irgendein Wasserstoff ist, sondern grüner Wasserstoff, nachhaltiger Wasserstoff, Wasserstoff, der also nicht aus Erdgas hergestellt wird, sondern aus erneuerbaren Energien. Warum das so wichtig ist, können wir vielleicht später nochmal sozusagen diskutieren. Aber das wäre sozusagen die große Leitlinie. Wir brauchen Wasserstoff zur Dekarbonisierung der Industrie, absolut. Aber wir brauchen nicht irgendeinen Wasserstoff, wir brauchen nachhaltig erzeugten Wasserstoff dafür.
Und da bist du natürlich mitten im Saarland auch gut angekommen, denn es ist noch gar nicht so lange her, da ist bei uns im Land noch selbst Kohle gefördert worden. Mhm. Ja, wir haben als Sozialdemokratie durchaus auch, glaube ich, aus nachvollziehbaren Gründen gesagt, wir können nicht einfach nur so aus der Kohle aussteigen. Damals, das ist jetzt aber auch schon 20 Jahre her, war der Slogan so ein bisschen die Kohle als Brücke ins Solarzeitalter. Ja. Ich glaube, diesen Spruch würden wir heute so wahrscheinlich nicht mehr verwenden, weil wir doch zusätzliche Erkenntnisse gewonnen haben. Nichtsdestotrotz, du hast es angesprochen, es ist nach wie vor so, das Saarland ist ein Industrieland. Wir hatten mal eine Umweltministerin von den Grünen, die hat uns mal vorgerechnet, dass wir unsere CO2-Reduktionsverpflichtung ganz leicht erfüllen können. So hat sie einen Plan aufgelegt, was alles nicht mehr stattfindet. Blöderweise war am Ende dann keine saarländische Stahlindustrie mehr vorhanden und auch die Automobilarbeitsplätze waren nicht mehr da. Green Deal alleine, finde ich, reicht nicht, sondern wenn, dann brauchen wir einen Social Green Deal. Es muss halt auch sozialverträglich sein und ich bin auch gar nicht mal so sicher, ob wir weltweit da irgendwas Vernünftiges erzielt hätten, denn unser Stahl ist nicht nur von den sozialen Gesichtspunkten her, sondern auch bereits heute ja mit der sauberste. Das heißt nicht, dass er sauber ist, aber ich glaube, für den Klimaschutz hätten wir auch nicht viel gewonnen, wenn wir es einfach nur platt machen würden.
Lass mich es vielleicht mit den Worten des Umweltkommissars sagen. Franz Timmermans, der war ja der Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokratie für die Europawahlen. Und der fasst den Green Deal, finde ich, immer in ein sehr schönes Bild zusammen. Er sagt, wir müssen dafür sorgen, dass der Green Deal sozusagen eine Melone wird. Außen grün, innen rot. Und nur so kann es funktionieren, das ist doch ganz klar. Es kann nur funktionieren, wenn unser Klimaschutz niemanden überfordert und vor allen Dingen auch so sozial gestaltet wird, die Transformation so gestaltet wird, dass dadurch Arbeitsplätze in der Summe nicht verloren gehen. Ich will damit nicht sagen, dass jeder Arbeitsplatz heute genauso aussieht, wie er dann noch morgen oder übermorgen aussieht, wird das ganz sicher nicht. Aber der Übergang dahin muss eben sozial gestaltet werden. Und deswegen finde ich dieses Bild, die grüne Schale, aber der rote Kern super wichtig. Und das bedeutet, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, und das wollen wir, das müssen wir, und ich finde es ein bisschen schade, dass uns Gerichte aufzeigen müssen, dass wir das Heft des Handelns sozusagen als Politik wieder in die Hand nehmen müssen. Und das ist ja nicht nur das Bundesverfassungsgericht gewesen, es ist ja auch das Shell-Urteil aus den Niederlanden, was das jetzt nochmal deutlich aufgezeigt hat. In Frankreich ist eine Klimaklage anhängig gegen einen Energiekonzern, wo wir sozusagen auf dieselbe Frage zurückkommen müssen. Und deswegen müssen wir als Politik jetzt klare Vorgaben machen und gleichzeitig aber auch gemeinsam gehen. Und ein Instrument, das wir brauchen, ist sicherlich auch die sogenannte Grenzausgleichsabgabe. Also wenn wir in Europa Stahl grün herstellen wollen, das geht mit dem Einsatz von Wasserstoff. Das kostet aber eben auch. Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten. Entweder unterstützen wir den teureren, aber sauberen Stahl, indem wir einfach die Differenz zu einem Marktpreis bezahlen. Oder wir machen Stahl teurer, also konventionell hergestellten Stahl durch eine Abgabe im Emissionshandelssystem. Das ist okay. Aber dann ist noch die große Frage, was ist eigentlich mit Stahl, den wir importieren und der vielleicht in China hergestellt wird, ohne CO2-Einsparung. Und dass dieser Stahl dann nicht im Wettbewerb zu dem nachhaltigen Stahl steht, dafür brauchen wir eine sogenannte Grenzausgleichsabgabe. Also wenn der Stahl dann importiert wird, dann muss er durch eine Abgabe so teuer gemacht werden wie bei uns nachhaltig hergestellter Stahl. Das ist zum Beispiel ein Instrument, das dafür sorgt, dass Industriearbeitsplätze hier bleiben, dass gleichzeitig die Industrie aber grün wird und es fairen Wettbewerb gibt. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel, da kann man im Detail sicherlich sehr intensiv drüber debattieren, aber das ist ein Instrument, das, glaube ich, sehr sinnvoll und sehr notwendig ist auf diesem Weg.
Und wie siehst du die Verhandlungslage da im Moment? Ich meine, das ist natürlich ein Thema, das hier im Saarland viele schon länger beschäftigt hat. Man hat so ein bisschen den Eindruck, diese Erkenntnis ist vorhanden, aber die politischen Entscheidungsprozesse dauern viel zu lang. Wir haben jetzt eine wichtige Entscheidung hier in der letzten Woche gehabt, in dem die sogenannten IPCEI-Anträge jetzt mal auf den Tisch liegen, also Investitionsförderung, so will ich es mal ganz eng umschreiben, Investitionsförderung für die Transformation hin zu Wasserstoff. Das ist schon eine Menge, ich sag mal so für die Saarländerinnen und Saarländer, die zuhören, es wird eine öffentliche Investition von 400 Millionen Euro, das ist für ein Land wie das Saarland mit 1 Million Einwohner schon eine ganze Menge Zeug. Damit wird einiges an Investitionen ermöglicht, aber du hast zu Recht angesprochen, wir haben ja noch das andere Problem. Billiger wird der Stahl dadurch nicht, also selbst wenn die Investitionen öffentlich unterstützt werden, müssen wir diese Differenz ja ausgeglichen kriegen. Wie ist die Position deiner Fraktion im Europäischen Parlament? Wie ist da der Verhandlungsstand? Ich glaube, das wäre schon interessant. Also mich interessiert es jedenfalls und dann ist es interessant, wie da der Stand der Dinge ist.
Also zum einen brauchen wir natürlich, und das habe ich schon gesagt, diese Grenzausgleichsabgabe, die sozusagen gleiche Wettbewerbsbedingungen schafft. Gleichzeitig brauchen wir auch ein Emissionshandelssystem, das deutlich macht, dass klimaschädlich hergestellte Produkte eben einen Preis brauchen, um sie wettbewerbsfähig zu machen mit nachhaltig hergestellten Produkten. Und das ist auch gar nicht ungerecht, denn bei der Herstellung von Produkten, die einen großen Klimaschaden anrichten können, werden die Kosten, die dadurch entstehen, dass ein wahnsinniger Umweltschaden entsteht, ja normalerweise nicht mit berücksichtigt. Und das sozusagen passiert dann über das Emissionshandelssystem. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und dann, glaube ich, braucht es wirklich das Commitment, dass wir als Gesellschaft gemeinsam wollen, dass wir klimaneutral leben können, dass wir das Paris-Abkommen einhalten können. Und dafür müssen wir dann auch bereit sein, Geld auszugeben. Zum Beispiel, dass wir sagen, die Differenz eines nachhaltig hergestellten Produkts, wenn es teurer ist als ein konventionell hergestelltes Produkt, dass die Differenz sozusagen aus dem Steuersäckel bezahlt wird, um es ganz plastisch zu machen. Und das ist doch aber auch richtig, wenn wir als Gesellschaft uns einig sind, dass wir klimaneutral leben müssen und das auch wollen. Und dann muss es auch gemeinsame Aufgabe sein, dieses Ziel zu erreichen, finde ich. Damit will ich nicht Unternehmen aus der Verantwortung entlassen. Das ganz deutlich. Die größten CO2-Emittenten sind eben Konzerne. Shell haben wir schon angesprochen. Die können sich nicht sozusagen darauf ausruhen, dass wir Verbraucherinnen und Verbraucher im Zweifel weniger heizen, um CO2 einzusparen. Nein, die müssen wir auch mit in die Verantwortung nehmen, sehr deutlich sogar. Und das ist auch Aufgabe von Politik zu sagen, große Unternehmen, die davon profitiert haben, CO2 zu emittieren, müssen an den Kosten auch beteiligt werden. Also ich finde, da müssen wir als Gesellschaft definitiv zusammenstehen. Und der Weg sozusagen, die Frage, wie lange das jetzt dauert, da kann man natürlich sagen, das ist alles viel zu spät, das hätten wir schon vor 20 Jahren machen müssen. Und da wäre es definitiv auch einfacher gewesen. Denn das CO2-Budget, das wir jetzt noch zur Verfügung haben, wird von Tag zu Tag kleiner. Und es wird immer schwieriger, wenn wir nichts machen, unser Leben so zu ändern. Das war ja auch Grundlage des EuGH-Urteils. Und deswegen ist es richtig, dass wir uns auf europäischer Ebene, denn das bringt dem Klima ja nichts, wenn nur ein Land sozusagen sich auf den Weg macht, dass wir auf der europäischen Ebene koordiniert uns jetzt auf den Weg zu mehr Klimaschutz machen. Und das bedeutet wirklich, und das muss man ganz klar sagen, wir brauchen jetzt auch legislative Maßnahmen. Und diese Maßnahmen betreffen alle Bereiche. Den Verkehrsbereich, den Landwirtschaftsbereich, den Emissionshandelsbereich, die sogenannte Lastenteilung, also Wärmeerzeugung auch, Industrie. Und die Kommission wird uns dazu hoffentlich in einigen Wochen das sogenannte Fit for 55 Package vorlegen. Also ein Gesetzespaket, um die Klimagasausstoßreduktion um 55% bis 2030 wirklich hinzubekommen. Ich hoffe, dass die Kommission ihr Versprechen hält. Das ist jetzt schon mal ein bisschen verschoben worden. Es gibt die Ersten, die sagen, vielleicht kommt es auch erst im September. Und da bin ich ganz ehrlich, das ist zu spät. Das muss wirklich jetzt vor der Sommerpause kommen. Denn es ist ja richtig, dass wir uns höhere Klimaschutzziele gesetzt haben und gesteckt haben. Aber die müssen wir auch umsetzen. Und das Werkzeug zur Umsetzung, das ist eben das Fit for 55. Oder sagen wir so, der Werkzeugkasten zur Umsetzung ist das Fit for 55 Package. Und da drin sind ganz viele Einzelmaßnahmen, die wir jetzt auch wirklich umsetzen müssen.
Gut, aus deutscher Sicht ohnehin. Also September ist allein deswegen natürlich der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, weil wir dann mitten im Bundestagswahlkampf sind oder vielleicht sogar dann kurz nach der Bundestagswahl sind, womöglich eine Bundesregierung haben, die sich erstmal in langen Koalitionsverhandlungen zusammenfinden muss, in welcher Konstellation auch immer. Also insofern von dieser Stelle aus, wenn wir was dazu beitragen können aus dem kleinen, schönen Saarland, wir haben ein hohes Interesse daran, dass das gelingt, tun wir das gerne und ansonsten erstmal dafür auch toi, toi, toi. Ich will noch mal ein bisschen so über diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen reden. Ich bin immer ganz froh, ich glaube, ich weiß nicht, ob du das in anderen Ländern auch so erlebt hast, aber wir sind hier an der Grenze ein Land, in dem wir an der Stelle einen relativ hohen Konsens haben und mache das immer ein bisschen deutlich bei bestimmten Demonstrationen, die noch vor der Corona-Pandemie hier stattgefunden haben, als das noch leichter war. Waren auf der einen Seite nämlich die Stallarbeiterinnen und Stallarbeiter auf der Straße. Und wer mitdemonstriert hat für den Erhalt des saarländischen Stahls, war Fridays for Future hier aus dem Saarland. Ich hatte die Gründerin von Fridays for Future im Saarland hier vor wenigen Wochen auch im Podcast und habe mit ihr darüber auch gesprochen. Also wir schaffen hier so ein bisschen eine Klammer. Und das besonders Schöne ist, fast zeitgleich, also kurz danach, ne, ich glaube, es war sogar kurz davor, war die IG Metall auch bei einer großen Demonstration von Fridays for Future mit auf der Straße hier in Saarbrücken. Und ich glaube, nur so kann das gelingen, wenn die Fridays for Future-Bewegung mit der IG Metall gemeinsam agiert. Ich habe aber auch ein bisschen den Eindruck, die Akteure sowohl in der Gewerkschaftsbewegung als auch bei Fridays for Future sind viele doch durchaus auch aufgeschlossen und wollen auch nicht nur irgendwie ideologisch die eine Seite. Ich habe nur in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal den Eindruck, in der Bevölkerung ist es ziemlich gespalten. Ich frage mich immer so ein bisschen, was können wir gemeinsam dafür tun, da gegenseitig Verständnis zu wecken, sicherlich miteinander reden. Hier finde ich es ganz komfortabel, weil wir die immer schön zusammenbringen können und das auch gar nicht müssen, weil die auch zusammenarbeiten. Aber wie kann es uns denn gelingen, daraus eine, ja, auch eine europäische Bewegung zu machen? Denn das ist ja im Interesse von uns allen letztlich.
Ja, du sprichst es ja an. Also es geht nicht darum, gegensätzliche Interessen auszuspielen, sondern zu realisieren, dass wir es nur gemeinsam machen können. Wir können Klimaschutz natürlich machen, indem wir sozusagen einen Lockdown machen, wie wir ihn jetzt alle nicht mehr hören und sehen können. Und Gott sei Dank kommen wir auch langsam raus, indem wir eigentlich einfach alles einstellen. Wir fliegen nicht mehr, wir streamen nicht mehr, wir stellen keine Produkte nicht mehr her, wir essen kein Fleisch mehr, sondern wir reduzieren das aufs Nötigste. Irgendwie machen wir noch ein bisschen Wasser und dann machen wir vielleicht noch ein bisschen Brot. So, und davon leben wir dann zu Hause ohne Licht. So, kann man machen. Dann sind die Reduktionen, die Emissionen quasi bei Null. Das ist ja aber nicht nachhaltig. Und insofern ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Ja, du kannst mit einem Nullschnitt alles einstellen, aber das ist ziemlich ätzend. Und insofern kann es nur zusammengehen. Und ich finde es ganz toll, dass ihr diese positiven Erfahrungen macht, dass sozusagen auch das, was sozusagen in den Medien auch als Widerspruch dargestellt wird, Fridays for Future und Industrie, Klimaschutz und sichere Arbeitsplätze, dass das eben nicht stimmt, sondern dass beides Hand in Hand geht, wenn man die richtigen Rahmenbedingungen setzt. Und auf diese Erkenntnis müssen wir aufbauen und das tun wir auch. Und auch im europäischen Prozess ist es wichtig. Und gerade im europäischen Prozess ist der Zusammenarbeitsgedanke unfassbar wichtig. Gerade wenn es darum geht, dass wir nochmal jetzt als Beispiel Wasserstoff zu nehmen, nachhaltig hergestellter Wasserstoff ist eben nicht aus Erdgas hergestellt. Ja, der Wasserstoff, der jetzt gerade auch in chemischen Prozessen eingesetzt wird, ist Wasserstoff, der aus Erdgas gewonnen wird und das dabei entstehende CO2 entweder in die Atmosphäre entweicht oder im Idealfall noch weiterverwendet wird. Aber das ist ja eher selten der Fall. Und um den Wasserstoff nachhaltig zu machen, ihn wirklich in einem Elektrolyseur herzustellen aus Strom und Wasser, also aufzuspalten in H2 und Sauerstoff. Dafür brauchen wir grünen Strom und zwar massenweise, viel, viel mehr, als wir jetzt einsetzen. Und den können wir nicht allein in Deutschland herstellen für den Bedarf der Stahlindustrie. Also wenn ich mir das so richtig vor Augen führe, dann haben ja ArcelorMittal, die Stahlholding Saar, Salzgitterstahl, ThyssenKrupp, also die großen Stahlerzeuger, alle eigentlich Anträge jetzt unter den Project of Common European Interest eingereicht, was du ja auch schon zu Anfang gesagt hast. Und das funktioniert nur, wenn wir grünen Stahl bekommen, grüne Energie bekommen. Und die bekommen wir zum Beispiel aus Portugal und Spanien. In Portugal und Spanien gibt es jetzt schon Solaranlagen, die zu Rekordniedrigpreisen die Kilo- oder die Megawattstunde Strom herstellen, den wir brauchen, um daraus dann Wasserstoff zu erzeugen. Und ich glaube deswegen, dass das gemeinsame Schreiten in eine transformierte Gesellschaft in dem Sinne, dass wir dekarbonisiert leben können, dass das etwas ist, was uns zusammenschweißen, zusammenbringen wird und wir realisieren, dass wir diese Mammutaufgabe dann schaffen, wenn wir als Europäerinnen und Europäer unsere verschiedenen Stärken und Potenziale zusammenbringen, aber nicht gegeneinander.
Heißt aber auch, hier auch den Ausbau der Erneuerbaren vor Ort vorantreiben.
Das absolut.
Das wird auch nicht funktionieren, wenn wir nur sagen, gut, das müssen die Portugiesen und Spanier für uns lösen. Nein. Wir werden hier auch in die Konflikte gehen müssen. Das wissen wir aber auch. Überall, wo du heute ein Windrad aufstellst, hast du sofort oder häufig auch Gegenbewegungen. Und es wird hier in der Grenzregion auch sehr schnell natürlich die Diskussion kommen, naja, wir haben ja genug Strom in der Nähe, Kattenom liefert ja Strom. Ich glaube, wir sind uns auch einig, Atomstrom darf es aber auch nicht sein.
Richtig,
das heißt,
richtig.
Es muss wirklich echte erneuerbare Energien sein, auch kein Atomstrom. Dann muss man auch ehrlich sein und muss den Leuten sagen, ja, wir brauchen dann auch mehr Photovoltaik, wir brauchen dann auch mehr Windenergie, anders wird das nicht gehen. Also diejenigen, die tatsächlich für Energiewende und für Nachhaltigkeit und für Klimaschutz eintreten, die müssen dann auch mitkämpfen dafür, Windparks durchzusetzen und Photovoltaikanlagen durchzusetzen.
Ja, also Photovoltaikanlagen brauchen wir. Die sind auch in Deutschland vernünftig zu betreiben. Natürlich nicht so wie in noch sonnenreicheren Ländern, aber in vielen Regionen Deutschlands geht das eben sehr gut. Und da, wo die Sonne nicht scheint, weht zumindest Wind. Und auch dafür und auch an dieser Stelle sozusagen kommt der Wasserstoff wieder ins Spiel. Denn Wasserstoff kann eben auch als Energiespeicher genutzt werden. Also wenn ich gerade überschüssige erneuerbare Energie habe, in dem Sinne, dass ich sie jetzt ins Netz einspeisen könnte, sie aber keinen Abnehmer findet, keine Abnehmerin findet, dann könnte man aus der überschüssigen Energie in dem Moment dann Wasserstoff erzeugen und daraus dann später wieder Elektrizität gewinnen. Klar, das ist ineffizient, aber deswegen darf es eben auch nur dann passieren zum Speichern, wenn wir den Strom sonst nicht brauchen. Und deswegen finde ich, machen wir auf europäischer Ebene einen richtigen Schritt. Wir sagen, oder zwei richtige Schritte, wir sagen, überall da, wo wir direkt elektrifizieren können, ist das Effizienteste, was wir machen können. Da, wo wir nicht direkt elektrifizieren können mit erneuerbarer Energie, da müssen wir dann Wasserstoff einsetzen, weil wir den Wasserstoff dafür brauchen. Bei der Stahlproduktion zum Beispiel, im Reduktionsprozess, aber nicht nur. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Hierarchie. Und dann müssen wir uns auch ehrlich machen miteinander und sagen, wir können Wasserstoff nicht gleichzeitig überall einsetzen. Gerade den nachhaltig erzeugten Wasserstoff haben wir nämlich noch gar nicht in den notwendigen Maßen. Und deswegen finde ich, sollten wir uns auf die Industriebereiche fokussieren, wo viel Treibhausgas ausgestoßen wird und wo man mit Elektrifizierung erstmal nicht weiterkommt. Und das ist die Stahlindustrie, das ist die chemische Industrie und danach sind es Verkehrsträger wie Langstrecken-Lkw oder auch das Flugzeug. Und da will ich jetzt nicht Wasserstoff ins Flugzeug tanken, sondern dann sozusagen aus dem Wasserstoff synthetische Kraftstoffe herstellen, gerade oder synthetisches Kerosin, gerade im Flugverkehr. Und wenn man sich, glaube ich, an diese Stufe hält, an diese Leiter hält, an diese Kaskade hält, dann wird es gut gelingen. Aber klar ist, man muss dann auch jetzt anfangen. Das bedeutet, ja, ich höre auf, ich rede zu.
Nee, ich war gar nicht so gemeint.
Ja. Nee, alles gut. Aber ich wollte nur sagen, das bedeutet eben auch, dass wir auch in Deutschland dafür die Rahmenbedingungen schaffen müssen, dass zum Beispiel Strom von der in diesem Bereich benutzt wird, von der EEG-Umlage befreit wird, damit er nicht unendlich teuer ist, weil das auch wieder einen Wettbewerbs dann bedeuten würde. Das bedeutet auch, dass Planungsverfahren jetzt beschleunigt werden müssen und die Umsetzung auch realisiert werden muss, denn große Elektrolyseure, die Wasserstoff herstellen, stellt sie ja auch nicht mal eben so irgendwie in die Garage und dann rumpelt das da ein bisschen, dann hast du Wasserstoff, sondern da ist natürlich auch eine ganze Infrastruktur dahinter, ja.
Gut, kommen wir zu einer sehr heiklen Frage für uns. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich sie überhaupt ansprechen soll. Wir reden hier immer über alles. Wir werden hier im Saal eine Debatte kriegen, weil der Antrag, der hier gestellt worden ist, halt nicht sofort nur in die Elektroumstellung geht. Es wird hier auch Elektrolyseure geben. Das ist Teil unseres Antrags gewesen. Aber Unser Unternehmen sagt, wir brauchen eine Zeit lang auch noch Wasserstoff als im Einsatz auch in unseren Hochöfen. Das findest du auch richtig und gut, frage ich mal so direkt.
Also du meinst die Direktreduktion dann quasi?
Ja.
Wo, genau. Das ist ja auch etwas, was die Salzgitter AG vorhat. Das, ich weiß, dass ThyssenKrupp das anders sieht. Das Flamethal geht auch nochmal einen anderen Weg, meine ich. Aber die Salzgitter AG in Niedersachsen geht ja auch diesen Weg, dass jetzt sozusagen eine Hochofenroute, glaube ich, so nennt man es richtig, erstmal umgestellt wird, auf den Brennstoff dort dann Wasserstoff einzusetzen. Und ich finde, wir müssen das ausprobieren, wir müssen das gehen und dafür gibt es ja dann ja auch die Fördermittel an dieser Stelle. Und ja, es wird sich dann zeigen, wie gut das funktioniert und ob es wirklich so funktioniert wie gedacht. Aber das Potenzial, dass wir bis 2030 ein Drittel oder mehr der Treibhausgase innerhalb der Stahlproduktion in Gesamtdeutschland jetzt einsparen können, ist, und du weißt es wahrscheinlich besser als ich, aber ich würde mal sagen, so circa 4-5% der Treibhausgas aus des gesamten Treibhausgasausstoß in Deutschland geht auf die Stahlindustrie zurück. Roundabout, korrigiere mich. Und ich meine, wenn wir davon viel einsparen könnten, wäre das ein wahnsinnig großer Schritt. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass wir an der Stelle sagen, ja, das ist so sinnvoll, da müssen wir ran, weil es natürlich die kleinen Stellschrauben sind. Jeder von uns kann einen Beitrag leisten. LED-Lampen zum Beispiel benutzt, einfach um den Stromverbrauch auch zu reduzieren. Aber es muss dann eben auch im Industriebereich passieren. Und ich bin wirklich dafür zu sagen, wir müssen die gut organisierten, die gut bezahlten Industriearbeitsplätze hier in Deutschland halten. Wir haben nichts davon, wenn die Produktion abwandert und in anderen Ländern, in anderen Teilen der Welt an der Stelle dann noch nicht so sauber, nicht so ressourceneffizient hergestellt wird, auch nicht in der Qualität hergestellt wird. Und das muss uns der Industriestandort an der Stelle, Industriestandort Deutschland an der Stelle dann auch wert sein. Und ich bin mir auch sicher, dass wir dafür einen gesellschaftlichen Konsens haben.
Ob wir ihn schon haben, ich bin noch nicht so sicher, ob wir ihn, also wir müssen ihn zumindest verbreitern, auch noch den Konsens, das glaube ich schon. Denn die größte Gefahr, die ich sehe, ist, dass wir am Schluss so in bestimmten Bereichen unserer Wählerschaft diejenigen haben, die den Klimaschutz für überflüssig halten, die sagen, es gibt ja gar keine Klimakrise, da haben wir schon leider viel zu viele, die das sagen, die dann auch verführt werden von der AfD und anderen. Wir erleben das leider hier im Parlament auch. Und auf der anderen Seite aber diejenigen, die, ich sage das mal so ein bisschen schickimicki-grün unterwegs sind und sagen, nö, ach, so Industrie brauchen wir hier ja gar nicht mehr. Wir gehen, ja, du hast gesagt, wir kaufen Fleisch nur noch im Reformhaus. Ist auch okay, habe ich nichts dagegen, aber man muss es sich halt auch leisten können. Und ansonsten lassen wir das mal schön sein. Also das zusammenzubringen wird, glaube ich, eine richtige Sache. Und ich bin auch der festen Überzeugung, es gibt in Deutschland nur eine Partei und es gibt auf europäischer Ebene nur die sozialdemokratische Bewegung, die das eigentlich wirklich zusammenbringen kann. Das ist trotzdem so ein bisschen meine, ja, leider schon meine Abschlussfrage jetzt erstmal in unserem Live-Podcast. Wir nähern uns nämlich leider schon dem Ende. Warum gelingt es uns im Moment als Sozialdemokratie nicht so gut, wie wir es gerne hätten, dafür auch gesellschaftliche Mehrheiten zu organisieren? Gut, das ist jetzt die 1-Million-Euro-Frage, ich weiß.
Und das in 2 Minuten. Also zum einen bin ich ein bisschen optimistischer als du, was die Erkenntnis der Menschen angeht, dass die Klimakrise die unmittelbare Krise ist, die wir jetzt nach der Corona-Krise mit aller Macht angehen müssen. Also ich glaube schon, dass wir da einen breiten Konsens haben. Und dann hast du aber natürlich recht, wenn es an die Maßnahmen zum Umsetzen geht, da wird es dann diffiziler. Da ist dann jeder sozusagen sich selbst am nächsten und sagt, derjenige, der eh nicht sozusagen das Hobby hat, Weltreisen zu machen, der sagt, Flüge verbieten. Derjenige, der eh schon vegan oder vegetarisch lebt, sagt, Fleischkonsum verbieten. Und derjenige, der, weiß ich nicht, dem eh immer zu warm ist, der sagt, ach, schalte doch einfach alle Heizungen von, weiß ich nicht, Ostern bis Oktober aus. So, ja? Also ich überspitze das jetzt hier an der Stelle. Und da hast du natürlich recht. Und wir als SPD sind, glaube ich, deswegen so unter Druck, weil man uns nicht mehr glaubt, die Fortschrittspartei zu sein, die wir waren und die wir meiner Meinung nach auch immer noch sind. Und deswegen gelingt es gerade insbesondere den Grünen, den Eindruck zu vermitteln, nach sehr vielen Jahren SPD-Regierungsbeteiligung, den Eindruck zu vermitteln, dass wir dazu nicht mehr in der Lage sind. Und leider haben wir ja auch mit unserem Koalitionspartner wirklich immer um jede kleine Maßnahme massivst streiten müssen. Wichtig ist aber auch, dass wir als SPD wirklich die Partei innerhalb der Regierung sind, die auch für einen sozialen Ausgleich sorgt. Und da nehme ich jetzt mal als Beispiel die Umlage der CO2-Kosten für Heizöl, für Gas, dass das nicht alleine die Mieterinnen und Mieter tragen müssen, sondern dass das auch Vermieter mittragen müssen. Denn die haben nun mal das Kapital, im Zweifel, jetzt nicht unbedingt jeder. Es gibt natürlich auch Privatvermieter, für die es ein bisschen schwieriger ist. Aber gerade da, wo Geld echt verdient wird mit der Vermietung, die haben das Geld, die Anlagen zu erneuern und im Zweifel die alte Ölheizung gegen eine Wärmepumpe oder zumindest mal gegen eine moderne Brennwertheizung auszutauschen, die Kosten dann auch zu tragen. Und die können bis jetzt sagen, naja, ich bezahle das Öl ja nicht, das verfeuert wird. Das sind ja die Mieterinnen und Mieter, die froh sind, überhaupt gerade bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und insofern, das nehme ich jetzt mal nur als eine Maßnahme, wo wirklich es richtig, richtig, ja, Gold wert war, dass die SPD beteiligt war und sicherstellt, dass diese Kosten eben auch von den Mieterinnen und Mietern mitgetragen werden. Das ist jetzt der letzte Satz. Und bei der Union wissen wir, die massiv dagegen vorgehen, dass die tatsächlich auch von Vermieter, Lobbyisten, Verbänden Spenden bekommen haben und auch die Abgeordneten über ihre Kreisverbände, die da dann dafür gesorgt haben, dass es diese Regelung fast nicht gegeben hätte. Und ich finde, das müssen alle Wählerinnen und Wähler wissen und daran dann auch ihre Entscheidungen im September ausrichten.
Super. Heute in 14 Tagen geht es weiter. Timo, wir müssen im Gespräch bleiben. Ich habe noch ganz viele spannende Fragen an dich. Und verabschiede mich jetzt in dieser Runde und wir reden weiter, Timo.
Ich danke dir. Schönen Abend noch an alle. Ciao.
Ciao.